Gerd-Uwe Mende, Kultur ist eine freiwillige Leistung der Kommune. Es gibt keinen Rechtsanspruch. Mit welchen Argumenten überzeugen Sie die Stadtverordneten, für die Kultur Geld auszugeben?
Ich finde die Unterscheidung zwischen Freiwilligen und Pflichtleistungen sowieso absurd. Weil das, was unsere Kommune ausmacht, was die Lebensqualität ausmacht, das, was den speziellen Charakter einer Kommune ausmacht, das definiert sich häufig über die freiwilligen Leistungen. Und deswegen finde ich diese Unterscheidung ziemlich absurd. Und die Hessische Gemeindeordnung sieht eigentlich auch vor, dass wir ausreichende Mittel haben, um unsere freiwilligen Leistungen zu finanzieren. Und da poche ich auch drauf, auch im Gespräch mit dem Land, weil ich in der Tat der Auffassung bin, das ist identitätsstiftend. Und die Kulturszene in Wiesbaden ist reichhaltig. Sie ist wirklich eine tolle Kulturszene. Aber das erfordert eben auch die Bereitstellung von finanziellen Mitteln. Und ich finde, mit dem Argument, es trägt zur Identität in einer Stadt bei, es trägt zur Attraktivität einer Stadt bei, es ist ein sogenannter weicher Standortfaktor, aber das ist natürlich auch für Firmen interessant, die sich hier ansiedeln wollen. Ich finde, alle diese Argumente sprechen für eine gute Kulturförderung.
Nun gibt es ja immer noch Politiker, für die Kultur ein Sahnehäubchen ist, ein nice to have. Wie begegnen Sie dieser Sahnehäubchen-Fraktion?
Ich finde, Kultur ist überhaupt kein Sahnehäubchen. Kultur steht eigentlich für Teilhabe. Ich möchte schon gern Kultur so anlegen, dass sie breiter in der Gesellschaft verankert ist. Es stimmt ja schon ein bisschen der Vorwurf, dass sie eine bestimmte interessierte Gruppe von Menschen erreicht. Ich finde es gut, wenn man sagt, wir wollen mehr Menschen erreichen. Ich möchte gerne junge Leute erreichen. Aber ich finde, Kultur ist Ausdruck von Teilhabe. Kulturelle Bildung ist etwas, was Menschen voranbringt, was uns ja auch in unserem humanitären Dasein einfach stärkt. Und deswegen bin ich nicht der Auffassung, dass Kultur ein Sahnehäubchen ist, sondern Kultur ist essentiell für eine Stadtgesellschaft und, wie ich eigentlich finde, auch für das gesamte Menschsein.
Welche Möglichkeiten sehen Sie als Oberbürgermeister, wenn Sie dann wiedergewählt werden, im Sinn der Kultur zu handeln? Wie definieren Sie Ihre Rolle?
Ich definiere meine Rolle hier natürlich als jemand, der versucht, den Laden zusammenzuhalten, sage ich jetzt mal etwas rustikal, weil das ist überhaupt die Aufgabe eines Oberbürgermeisters. Ja, meine Hauptaufgabe ist es, Mehrheiten zu bilden, Konsens herzustellen, manchmal auch Kompromisse zu schließen und natürlich für die sehr unterschiedlichen Aspekte gleichermaßen Verständnis zu haben. Ich bin keiner, der immer nur in sogenannten Silos oder in einzelnen Sektoren denkt, sondern am Ende ist der Oberbürgermeister jemand, der das große Ganze im Blick haben muss, und zum großen Ganzen gehört eben auch die Kultur. Und deswegen bin ich sehr glücklich, dass es beispielsweise gelungen ist, mit dem Haushalt 25, denjenigen, die beschlossen haben, die Stadtverordnetenversammlung, dass die Kultur jetzt keine dramatischen Einschnitte hinnehmen musste. Ich weiß ja, wie die Kultur rechnet. Die sagt, eine Nullrunde ist faktisch auch schon ein Einschnitt. Das ist auch ein nachvollziehbares Argument. Aber in Zeiten, in denen wir tatsächlich große Probleme haben, tatsächlich den Haushalt zu decken, ist eine Nullrunde eine Nullrunde. Das heißt, es gibt keinen Zuwachs, aber es gibt eben auch keinen Rückgang. Und das finde ich schon wichtig, dass wir das erreicht haben. Und ich habe mich natürlich auch in dem Sinne eingesetzt und würde das auch weiterhin so tun.
Also das wäre die Rolle eines Mediators.
Der Oberbürgermeister ist immer ein Stück weit Mediator. Wir arbeiten hier in der Stadt nur mit Kollegialorganen. Der Magistrat ist ein Kollegialorgan, die Stadtverordnetenversammlung ist ein Kollegialorgan. Und man muss dort Mehrheiten bilden. Man muss dort Konsens herstellen. Und ich glaube, das gelingt auch bei kulturellen Projekten ganz gut. Ich glaube, es gibt sehr viele in dieser Stadt, denen die Kultur wirklich am Herzen liegt. Und diese Wohlmeinenden, diese gut gewollten zusammenzubinden, ist mir ein Anliegen. Und dazu kommt natürlich auch noch, dass ich mir einbilde, das ist meine Selbstwahrnehmung und ich hoffe, die wird von vielen Leuten geteilt, dass ich halt auch selber unter den Kulturleuten als kulturinteressiert gelte. Ich interessiere mich für die Arbeit. Ich bin im Theater, ich bin in Konzerten, ich bin in den kleinen Bühnen, ich bin in den großen Bühnen. Ich nutze die Festivals einfach, weil es mir ein Anliegen ist, die Kultur nicht nur materiell, sondern auch ideell immer mit zu unterstützen.
Sehen Sie denn Ihre Rolle auch in Wiesbaden als Ideengeber jetzt in der Kultur? Wir bleiben mal bei der Kultur.
Also das ist die Frage, was ist ein Ideengeber? Ich bin nicht der Ideengeber für Programmatik. Ich glaube, da gibt es Menschen, die sind berufener als ich, die kulturelle Programmatik zu auszuprägen. Und genauso wie wir nicht reinregieren, wenn uns etwas nicht gefällt, sind wir eben auch nicht berufen, als Politik zu sagen, das gefällt uns, aber macht das bitte. Natürlich versuche ich auch diese Rolle zu nehmen. Mein Herzensprojekt kennen alle, das ist die Walhalla als Kulturort in der Landeshauptstadt Wiesbaden, das wiederzubeleben. Das heißt, ich habe schon eine Vorstellung davon, wie sich Kultur weiterentwickelt. Das geht viel über die Frage der Räume. Gerade beim Thema Walhalla ist das, finde ich, besonders prägnant. Und da habe ich auch eine Vorstellung davon, dass das wieder ein solches kulturelles Haus auszusehen hat, ohne dass ich am Ende in die Programmatik eingreifen will, weil das ist tatsächlich etwas, das unterliegt der Kunstfreiheit und ist nicht zur Disposition der Politik vorgesehen.
Also Ihnen geht es darum, ein Gebäude hinzustellen, das funktionsfähig ist.
Mir geht es dafür darum, gute Rahmenbedingungen für kulturelle Initiativen insgesamt zu haben. Da ist die Walhalla ein großer und wichtiger Baustein davon, aber insgesamt geht es darum, Politik muss Rahmenbedingungen setzen. Rahmenbedingungen dafür, dass sich Kreativität entfalten kann, dass Kulturszene sich entwickelt. Und das ist für mich die Hauptaufgabe der Politik.
In der Sendung vor 6 Jahren wurden von den OB-Kandidaten Defizite in den folgenden Bereichen genannt: Jugendkultur, kulturelle Teilhabe, Räume für Kultur, historisches Erbe der Stadt, das Folklore-Festival solle wiederbelebt werden. Die Frage an Sie: Was fehlt Ihnen in Wiesbaden? Was braucht die Stadt?
Also, zum einen braucht die Stadt das Walhalla, aber das hatten wir schon. Das finde ich aber ganz wichtig. Ich sehe das eigentlich weniger von den Defiziten her. Natürlich, wir wünschen uns beispielsweise mehr Möglichkeiten für Tanztheater. Das ist ja ein Thema, was immer wieder in der Stadt diskutiert wird. Ich wünsche mir in der Tat mehr Zugänge für Jugendliche. Auch da bin ich bei dem geblieben, was ich mutmaßlich vor 6 Jahren gesagt habe, weil ich eben das als Teilhabe betrachte und weil ich jungen Leuten einen Zugang geben will. Weil ich glaube, gerade in dem Alter fällt es einem leichter, sich auf die unterschiedlichen kulturellen Sichtweisen, die ja immer Gegenstand von Kultur sind, einzulassen und zu sagen, ich erweitere meinen eigenen Horizont, indem ich Kulturangebote annehme. Und das will ich möglichst vielen Jugendlichen möglich machen. Das will ich vor allen Dingen auch Jugendlichen möglich machen, die es aus dem Elternhaus nicht per se mitbekommen. Ja, und ich finde zum Beispiel es sehr gut, die beiden neuen Intendantinnen des Staatstheaters versuchen das ja tatsächlich voranzubringen. Sie suchen ja die Kooperation auch mit anderen Einrichtungen. Sie versuchen tatsächlich junge Leute ins Theater zu holen. Und das halte ich für den richtigen Weg. Sie wollen das Theater nach außen stärker öffnen. Ich glaube, das ist die richtige Herangehensweise. Und davon wünsche ich mir immer etwas mehr.
Wer wäre denn dafür zuständig? Für das Thema Jugendkultur?
Das kann man so einfach nicht zuordnen. Also wir haben ja zum einen das Handlungsprogramm Jugend. Das hat ja auch kulturelle Ansätze. Also das gibt es ja durchaus. Wir haben sowas wie die Schultheatertage am Staatstheater. Wir haben natürlich das JUST im Staatstheater, das junge Staatstheater, das sich speziell an Jugendliche richtet. Wir haben jetzt fehlt mir der richtige Begriff dafür, mit der Sparte, die sich um Musicals kümmert. Im Staatstheater haben wir ein Angebot zum Mitmachen.
Das junge Staatsmusical.
Das junge Staatsmusical, so heißt das inzwischen genau. Haben wir ein Angebot für junge Leute zum Mitmachen. Also ich glaube, da gibt es schon eine ganze Menge. Wir haben natürlich auch soziokulturelle Zentren, das sind teilweise unsere Stadtteilzentren. Auch da findet Kulturarbeit statt, auch wenn sie nicht unter dem großen Kulturbegriff verortet ist. Aber auch das ist natürlich Kultur, was da stattfindet. Da sind gerade Angebote für Kinder aus prekären Situationen, aus schwierigen Lebenslagen, die da vielleicht auch den allerersten Zugang zu einer Konfrontation mit Kulturangeboten finden.
Und Sie finden das schon eine ganze Menge?
Ich finde, das ist eine ganze Menge, was wir da ermöglichen. Wie gesagt, man kann sich immer mehr und Schöneres noch vorstellen. Das ist klar, das ist ja das Wesen des Menschen, dass wir uns versuchen weiterzuentwickeln und die Dinge voranzutreiben. Aber ich sehe jetzt keine eklatanten Defizite, von denen ich sagen würde, die müssten jetzt sofort und umgehend behoben werden.
Welche Rolle spielt Kultur für die Stadtentwicklung?
Ich finde, Kultur ist deswegen wichtig, weil es tatsächlich ein sogenannter weicher Standortfaktor ist. Das heißt, große Firmen interessieren sich natürlich schon dafür, wie ist das kulturelle Angebot in einer Stadt. Das hat was damit zu tun, dass man Firmen hier halten kann, möglicherweise auch neue Firmen gewinnen. Das hat was damit zu tun, dass der ganze Standort attraktiv ist. Ich mag diese ökonomische Betrachtung nicht in den Vordergrund schieben, weil Kultur ist mehr als diese Betrachtung. Aber es gehört trotzdem dazu. Und wir erleben es ja gerade an einer privaten Initiative, nämlich dem Museum Reinhard Ernst, von der man ja inzwischen sagt, sie hat einen sogenannten kleinen Bilbao-Effekt ausgelöst. Also wir wissen ja, in Bilbao ist durch das Guggenheim-Museum quasi ein großer Effekt entstanden, Menschen in die Stadt zu holen, Touristen zu holen. Und diesen Effekt sehen wir doch zumindest jetzt schon mal auch im Zusammenhang mit dem Museum Reinhard Ernst. Das ist wirklich ein Segen für die Stadt und das ist auch das Highlight der kulturellen Entwicklung im vergangenen Jahr gewesen, dass dieses Museum jetzt in Betrieb gegangen ist und in dem ersten halben Jahr über 100.000 Gäste. Das ist schon mal eine ganz ordentliche Hausnummer, sage ich. Und das sind auch viele Leute, die Wiesbaden für sich entdecken, die nach Wiesbaden kommen, die überzeugt sind von der Schönheit der Stadt, die hier ihre Entdeckungen machen. Und insofern ist Kultur einfach wichtig, auch um über die Stadtgrenzen hinaus Strahlkraft zu entfalten.
Eine Zusatzfrage: Welche Rolle die Kultur für die Belebung der Innenstadt spielen kann und soll und muss?
Wir erleben ja in der Innenstadt einen Rückgang des traditionellen Handels. Das liegt am Onlinehandel, das liegt am veränderten Kaufverhalten, das liegt daran, dass einfach ja, diese alte Herangehensweise Shoppen in der Innenstadt ja nicht mehr ganz so gefragt ist wie der Vergangenheit. Und ich glaube, Kulturangebote in der Innenstadt können einen Teil davon ausgleichen. Sie sorgen dafür, dass Frequenz da ist, dass Menschen da sind, dass eine Wohlfühlatmosphäre in der Stadt ist. Wir sind dann auch wieder bei der Walhalla. Tut mir leid, dass ich immer wieder auf das Thema kommen muss, aber die Walhalla ist zum Beispiel für mich natürlich auch eine Kernfrage der Innenstadtentwicklung. Da geht es darum, die Innenstadt gut zu entwickeln, Räume zu schaffen, in denen Menschen sich gerne aufhalten, die sie gerne besuchen, die eine gewisse Frequenz bringen. Und gerade deswegen finde ich es so wichtig, deswegen wollen wir es ja auch aus dem Fördertopf der Stadtentwicklung finanzieren, die das Land dafür zur Verfügung stellt, weil es ja gerade auch um Stadtentwicklung geht bei einem solchen Projekt. Und mir ist es sehr wichtig, dass es kulturelle Angebote auch im Herzen der Stadt gibt, weil sie zusätzlich Menschen interessieren, in die Stadt zu kommen.
Ja, die Frage nur, welche? Also, wir kommen nochmal gerade zum Walhalla. Ich glaube, die meisten Wiesbadener und die Kulturinteressierten sowieso, die freuen sich sehr, wenn es endlich Fortschritte gibt im Projekt Walhalla. Das können Sie gar nicht oft genug sagen. Die Frage ist aber gleich, ja, wann denn nun? Sie könnten uns alle erfreuen, wenn Sie mal einen Zeitraum sagen, der nicht in weiter Ferne liegt.
Also für die Geschichte lasse ich mich nicht haftbar machen.
Nein,
dass die Landeshauptstadt Wiesbaden dieses Gebäude vor vielen Jahren gekauft hat, ohne einen Plan.
Das macht auch niemand.
Ohne einen Plan zu haben, was sie damit will, dafür kann ich nichts. Seit meinem Amtsantritt habe ich dieses Projekt maßgeblich vorangebracht. Auch gegen viele Widerstände. Gegen viele Widerstände nach dem Motto, brauchen wir das, wollen wir das, wer kann das alles bezahlen, wer soll da reingehen, wie ist das Konzept? Und viele von diesen Fragen waren doch ein Stück weit, jedenfalls nach meinem Eindruck, davon motiviert, das Projekt nicht gerade zu unterstützen. Und gegen diese Widerstände habe ich immer wieder auf Kontinuität gesetzt. Wir sind vorangekommen, wir haben ein sehr partizipatives Angebot gemacht. Wir haben eine Steuerungsgruppe gegründet, die dieses Projekt steuert, in der der Kulturbeirat beispielsweise mit sehr vielen Vertretern drin ist, in der die Baufachleute drin sind, in der tatsächlich sehr kooperativ zusammengearbeitet wird. Und solche Prozesse haben halt den Nachteil, sie erfordern auch ein bisschen mehr Zeit. Aber worum geht es konkret? Wir wollen bis zur Mitte dieses Jahres eine sogenannte Ausführungsvorlage in die Stadtverordnetenversammlung bringen. Das heißt, wir wollen bis Mitte dieses Jahres Klarheit darüber haben. Was kostet die Sanierung der Walhalla? In welchen Zeitabständen wird es gebaut? Wie wollen wir es hinkriegen? Welche Fördermittel kriegen wir? Das wird alles Gegenstand der Ausführungsvorlage sein. Wir haben zuletzt das Raumkonzept in der Steuerungsgruppe beschlossen, haben das auch dem Kulturbeirat vorgestellt. Da habe ich jetzt auch keine negative Stimmung dazu wahrgenommen. Das heißt, die Architekten arbeiten seit geraumer Zeit. Das ist eben auch ein extrem komplizierter Planungsprozess. Allein die Erhebung des Denkmalbestandes durch Restauratoren und die Frage, was ist eigentlich die Original-Walhalla? Wie sah die aus, als sie Ende des 19. Jahrhunderts fertiggestellt worden ist? Ja, da muss man sich durch 5, 6, 7 Farbschichten quasi durcharbeiten als Restaurator oder Restauratorin, um überhaupt mal zu ergründen, wie sah das aus. Ja, es ist eine baugeschichtlich schwierige Aufgabe herauszufinden, was ist original, was ist später angebaut worden. Es sind baufachliche Fragen wie die Statik, die sehr schwierig ist. Und wir sind zum Beispiel einen großen Schritt weitergekommen, was wir am Anfang nicht erwartet hatten, weil die Bausubstanz des Nebengebäudes in der Hochstettenstraße wurde zunächst als so schlecht eingeschätzt, dass man gedacht hat, man muss dieses Gebäude abtragen. Das wäre ein Verlust an historischer Bausubstanz gewesen. Und wir sind jetzt einen Schritt weiter. Das Architekturbüro Wächter und Wächter, die sich der Sache sehr intensiv annehmen, die kommen zu dem Ergebnis, nein, das lässt sich zu vertretbaren Konditionen wiederherstellen. Wir haben dann auch gleich den notwendigen Fluchtweg, der in diesem Gebäude drin ist. Und das sind eben Prozesse, die gehen voran, aber wie gesagt, Mitte des Jahres hoffe ich, dass wir die Ausführungsvorlage dann auf dem Weg haben.
Und das bedeutet, die Sanierung beginnt wann?
Die Sanierung hat ja schon begonnen, also und zwar mit den unabdingbar notwendigen Maßnahmen. Das heißt, wir haben ja vorgezogene Maßnahmen, die der Gebäudesicherung dienen, die dazu dienen, dass das Gebäude nicht weiter verfällt. Diese Maßnahmen laufen, das heißt, wir sind eigentlich schon im Sanierungsprozess drin. Das sind noch nicht die ganz großen Dinge, die sich da bewegen, aber es bewegt sich etwas und daran wollen wir konsequent weiterarbeiten.
Und wann geht's los mit Riesenschritten?
Die Riesenschritte, wie gesagt, wenn ich die Zustimmung der Stadtverordnetenversammlung zu der Ausführungsvorlage kriege, gehe ich davon aus, dass wir tatsächlich nächstes Jahr die ersten richtigen Bauarbeiten, die man auch von außen sieht, haben werden.
Der Fragmentierung der Gesellschaft entgegenzuwirken bzw. sozialen Zusammenhalt zu stärken, das sind heute extrem wichtige Themen. Sie haben sie auch angesprochen. Mit welchen Mitteln ist das zu schaffen?
Dafür gibt es eine ganze Reihe von Mitteln. Erstmal muss man die Erkenntnis haben, die Sie gerade in die Frageform gekleidet haben, weil genau das ist der Punkt. Wir erleben eine immer größere Fragmentisierung oder wie ich immer sage, wir erleben immer mehr Partikularinteressen. Also es wird für die Stadtpolitik immer schwieriger, den Anspruch zu realisieren, den ich für relevant halte, nämlich das Gesamtbild zu sehen, weil es natürlich sehr viele gibt, die ein sehr umgrenztes Partikularinteresse deutlich artikulieren. So, und dann geht es darum, dass man tatsächlich die Gesamtschau hat, dass man nachvollziehbar macht, wie Abwägungsprozesse waren, dass man klar macht, niemand kann alles haben, was man sich wünscht, sondern man muss abwägen, man muss die unterschiedlichen Interessenlagen berücksichtigen. Aber genau das ist das, was wir als Politik jeden Tag tun. Also wir müssen uns ja jeden Tag die Aufgabe stellen, im Grunde genommen unvereinbare Ziele miteinander vereinbar zu machen, damit alle zu ihrem Recht kommen. Und das ist das, was am Ende Zusammenhalt ist. Natürlich gibt es noch viele auch praktische Dinge. Also für den sozialen Zusammenhalt, aber das ist jetzt nicht unser Thema.
Nein, mich interessiert der kulturelle Bereich.
Die Stadtteilzentren beispielsweise bieten niedrigschwellige Kulturangebote an. Es geht damit, dass man natürlich versucht, Schultheater zu fördern, dass man kulturelle Angebote in Schulen fördert. Es fängt damit an, dass ich regelmäßig als Vorleser unterwegs bin, wenn sowas ist wie bundesweiter Vorlesetag oder eine andere Initiative, weil ich der Auffassung bin, Kinder brauchen einen Zugang zur Literatur. Das ist ja auch Kultur. Wir haben Angebote wie die Stadtbibliothek, die sehr gerne von Jugendlichen genutzt wird und die auch intensiv genutzt wird. Da geht es manchmal zu wie im Taubenschlag.
Ja, dazu muss man aber lesen können und nicht alle Kinder, Jugendliche und Erwachsene auch können gut lesen. Also,
das ist richtig.
Das ist immer die Frage. Muss es da nicht niederschwellige Angebote geben oder etwas anderes in einem anderen Bereich? Ich sage jetzt mal Volkskultur. Haben wir da genug Angebote?
Also darüber werden die Kulturschaffenden sich vielleicht nicht einig sein. Ich habe einen sehr weiten Kulturbegriff, wenn Sie von Volkskultur reden. Für mich gehört das Brauchtum dazu, für mich gehören die Kerben dazu, die sehr, sehr stark verankert sind, immer noch in den Vororten und die im Übrigen auch sehr, sehr niedrigschwellig Teilhabe ermöglichen. Für mich gehören dazu die Fasnacht. Da werden viele Kulturschaffende die Nase rümpfen, weil sie das nicht für vordringliche Kultur halten. Ich bin da deutlich breiter aufgestellt und sage auch, das ist ein kultureller Zugang. Und eine gute Büttenrede kann die gleiche Qualität haben wie eine gute Satire. Und wenn das gelingt, das ist toll. Den Anspruch würde ich aber gar nicht immer erheben.
Vor 6 Jahren wurde eine Idee geäußert, die mir noch heute gut und wichtig erscheint, auch im Hinblick auf den Migrantenanteil in Wiesbaden von immerhin so 40%. Sichtbar machen von anderen Kulturen. Und das sage ich jetzt mal nicht nur auf dem jährlichen Ausländerfest, sowie Angebote, fremde Kulturen kennenzulernen. Ihre Meinung dazu?
Ja, da sind wir nicht so viel weitergekommen, aber wir sind weitergekommen. Also, dass wir zum Beispiel im Jahr 24 die 50-Jahr-Feier des marokkanischen Kulturvereins im Festsaal des Rathauses hatten, sollte genau in diesem Sinne verstanden werden. Es ist der marokkanische Kulturverein, er wird 50 Jahre alt und er feiert wie jeder andere Institution im Rathaus, im Herzen der Stadt, hier mit Anwesenheit des Oberbürgermeisters. Und dazu gehörte eben marokkanische Musik, die man hier im Rathaus sonst eher selten hört. Dazu gehörte eine marokkanische Teezeremonie auf dem Teppich, die von einem entsprechenden Zeremonienmeister vorbereitet wurde, weil das ist ja auch Kulturgut. Und solche Sachen noch stärker in die Gesellschaft zu ziehen, da bin ich sehr dabei. Wir haben auch zunehmend bei Veranstaltungen, die wir machen, in dem üblichen Rahmen, dass wir eben Musikerinnen und Musiker dabei haben, die aus anderen Kulturkreisen kommen, die uns mit anderen Melodien, mit anderen Tönen erstmal konfrontieren, auch wenn sie vielleicht am Anfang etwas fremd klingen. Da sind wir durchaus weitergekommen, aber ich stehe dazu, es gibt da noch Luft nach oben im Sinne einer Stadt der Vielfalt und des Zusammenhalts, in dem tatsächlich jeder in seiner Eigenheit gewertschätzt wird, wäre es schön, wenn diese Kulturinitiativen noch mehr Raum in der Stadt nehmen würden.
Im Falle Ihrer Wiederwahl, worauf möchten Sie gerne nach 6 Jahren zurückblicken, soweit es das Kulturleben betrifft?
Auf die Premiere zur Eröffnung der Walhalla.
Gerd-Uwe Mende, vielen Dank.
Vielen Dank, Frau Schostak.